Halleluja. So, Paul, bitte noch nicht das Thema zeigen, erst wenn ich diesen Begriff fallen lasse. Ja? Gut, meine Lieben, jetzt kommen wir zur Predigt. Ein neues Jahr ist wie ein neuer Abschnitt der Reise, auf der wir miteinander sind. Und wenn du auf eine Reise gehst und aber nur eine Sache, nur eine einzige Sache mitnehmen darfst, was wäre das? Was ist wichtiger als alles sonst in deinem Leben? Liebe, die Bibel, auch richtig. Amen, ja. Denk mal drüber nach, ne? Ja, ihr müsst nicht antworten, einfach nur mal so selber darüber nachdenken. Okay? So, wenn wir als Gemeinde alles stoppen müssten und nur noch eine Sache bleiben sollte, was wäre das? Was hat oberste Priorität im Reich Gottes? Natürlich, die Liebe, sicher. Aber etwas, was wir dann miteinander tun, was wäre das? Okay, und jetzt kommen wir zu dem Thema. Inspiration zum Gebet, wie die Kraft Gottes in dein Gebetsleben kommt. Jesus hat von der Gemeinde gesagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Nationen. Also Gemeinde, das Erste und Wichtigste ist Gebet. Das Haus des Gebets, hat Jesus gesagt, sollen wir als Gemeinde sein. Und bei Jesus hatte das Gebet ganz offensichtlich die Priorität Nummer eins. Wer noch nicht überzeugt wird, den hoffe ich gleich überzeugen zu können, mit Hilfe der Schrift. In Lukas Kapitel 5, Verse 15 und 16, da lesen wir von einer Situation, wo Jesus umgeben war von so vielen Menschen, die kommen wollten, die kamen und die von Jesus berührt werden wollten, die Heilung von ihm erwartet haben, die seine Worte hören wollten. Er aber zog sich zurück zum Gebet. Wir lesen das mal. Doch trotzdem verbreitete sich das, was er tat, noch schneller und die Menschen strömten herbei, um ihn predigen zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Jesus hatte das Gebet als seine Kraftquelle verstanden und wirklich auch gelebt. Er zog sich immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Hab das in dieser Gebetswoche auch ganz besonders in einer Gebetszeit empfangen, wie so ein Download vom Himmel, dass Gott uns inspirieren möchte zum Gebet. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen der Situation, wenn du dich bemühst und Gebet als deine christliche Pflicht auch siehst und es dann tust und egal wie es dir geht, und so weiter. Und wie es dann ist, wenn der Heilige Geist dich inspiriert, dich bewegt. Da ist ein großer Unterschied. Und manchmal ist es natürlich auch dran, wenn du Lustlosigkeit verspürst, wenn Dinge so schwerfällig sind, trotzdem dich aufzumachen, Entschlossenheit zu zeigen und zu Gott zu rennen und im Gebet die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Aber was für ein Geschenk ist es, wenn wir inspiriert werden durch den Heiligen Geist? Wenn du gar nicht mehr aufhören kannst zu beten, weil in dir der Geist Gottes in Bewegung ist und du vielleicht auch in Sprachen des Heiligen Geistes betest und sogar nachts, ohne es bewusst zu tun, in Sprachen betest, so wie ich das selten, aber manchmal auch erlebe. Und dann sagt meine Frau mir, du hast die ganze Nacht oder du hast in der Nacht in Sprachen gebetet und ich weiß nichts davon. Das ist Inspiration. Oder am Tage, wenn du so mit Gott verbunden bist und immer im Gespräch, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist eine Gnade Gottes. Und das ist so kostbar. Und das ist das, was ich empfangen habe in meinem Geist. Das ist das, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte uns inspirieren zum Gebet. Er möchte den Geist des Lebens einhauchen in unser Gebetsleben. Er möchte schenken, dass unser Gebetsleben kraftvoll wird. Und wisst ihr, wie wichtig das ist? Und deswegen tut der Feind alles dafür, um uns davon wegzubringen, um uns da abzulenken. Da kommt die Leichtigkeit, wenn die Inspiration durch den Heiligen Geist geschieht. Amen. Deswegen bin ich so entschlossen, bei diesem Thema dran zu bleiben und dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern uns wirklich darauf ausrichten. Nochmal, im Leben von Jesus hatte Gebet die oberste Priorität, das können wir sehen, das werden wir uns gleich auch zusammen anschauen. Die eine Situation, die wir uns schon angeschaut haben, soeben, ist, dass Jesus, obwohl er von vielen Menschen umgeben war, und die Menschen von ihm erwartet haben, von ihm berührt zu werden. Sie wollten Worte von ihm hören, die Leben bringen. Sie waren da und Jesus aber, er ging an einen einsamen Ort, um erst einmal die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu pflegen. Um erst einmal im Gebet das zu empfangen, was er dann auch weitergeben konnte. Er entwich in die Einöde und betete. Steht da geschrieben. Das ist Lukas 5, Verse 15 bis 16. Jesus kannte die Kraftquelle des Gebets. Und jetzt möchte ich etwas tun, was euch bitte nicht erschrecken soll. Wir werden durch die Evangelien gehen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Allerdings werden wir uns nicht jede Bibelstelle einzeln anschauen, sondern ich werde einfach mal erzählen. Und wir werden uns anschauen, wie Jesus Gebet praktiziert hat, wie er über Gebet gelehrt hat, bei welchen verschiedenen Gelegenheiten er im Gebet war. Ein Pastor, der mich inspiriert, dessen Predigten ich gerne höre, Peter Wenz aus dem Gospelforum Stuttgart, er hat das mal gemacht, dass er die vier Evangelien richtig durchgelesen hat und studiert hat, nach Jesus betet. Und er hat 112 Situationen und Bibelstellen gefunden und Arten gefunden, wie Jesus gebetet hat. Ist das nicht erstaunlich? 112, vielleicht sind es ja auch noch mehr. Ich möchte nicht die ganzen 112 Situationen jetzt aufzeigen, sondern nur 30 oder so. Und das im Schnelldurchgang. Und zwar glaube ich, dass dadurch der Herr unseren Horizont erweitern möchte, unseren Blick weiten möchte für die vielen verschiedenen Arten von Gebeten und Situationen und wie wir dann auch beten können. Wir können ja bei Jesus lernen. Der größte Beter aller Zeiten war und ist und bleibt Jesus selbst. Amen. Und er hat gesagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Nationen. Amen. Also Gemeinde in erster Linie ist unsere Berufung zu beten. Und wenn wir alles abschaffen sollen, alle Programme, Aktivitäten, eins, was wir niemals abschaffen dürfen, ist Gebet. Sobald wir Gebet abschaffen, sind wir nicht mehr Gemeinde. Ganz einfach. Gebet ist die Hauptbestimmung von Gemeinde. Durch Gebet sind wir verbunden mit dem himmlischen Vater. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie Jesus Gebet praktiziert hat. Jesus praktizierte das tägliche Gebet. Bei Nacht und manchmal auch nächtelang und früh und spät abends. Jesus war immer wieder im Gebet, das tägliche Gebet. Jesus betete, dass das Königreich Gottes kommen möge. Das Königreich Gottes Gebet. Jesus praktizierte und lehrte das anhaltende, dranbleibende Gebet. Erinnert ihr euch an die Situation, wo Jesus erzählt von einer Witwe, die dran geblieben ist und nicht aufgehört hat, den ungerechten Richter darum zu bitten, dass er sich um ihr Anliegen kümmert. Und der ungerechte Richter hat sich schließlich darum gekümmert. Und Jesus sagt, wenn der ungerechte Richter schon nicht handeln muss, wenn jemand so dran bleibt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel unsere Gebete erhören, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir dranbleiben. Jesus selbst hat auch anhaltend oder auch nachhakend, immer wieder nachhakend gebetet. Zum Beispiel die Situation, wo ein Blinder zu ihm kam und Jesus betete für ihn einmal für Heilung, sprach ihm Heilung zu und der Mann sah ein Stück weit. Und Jesus hat nicht gesagt, ja, das reicht doch. Nein, er hat weiter gebetet, zweites und ein drittes Mal, bis der Mann klar sehen konnte. Also das nachhakende Gebet oder das anhaltende Gebet Jesu im Garten Gethsemane. Als er das erste und das zweite und das dritte Mal gebetet hat, bis seine Seele in Einklang mit Gott, dem himmlischen Vater, gekommen ist. Also das anhaltende, das dranbleibende Gebet. Er glaubte an das kämpferische Gebet und sprach davon, dass das Reich Gottes mit Gewalt, mit Entschlossenheit an sich zu reißen ist im Gebet. Das kämpferische Gebet. Jesus betete aber auch das Gebet der Hingabe an den himmlischen Vater. Er hat sich dem Willen des Vaters ergeben. Manchmal ist es dran zu kämpfen im Gebet und dran zu bleiben. Manchmal ist es aber auch dran, einfach loszulassen im Gebet, in die Hände Gottes alles zu geben. Diese Vielfalt von Gebet. Jesus betete als Unterhaltung mit dem himmlischen Vater. Und das sah so aus: Vater, so geht's mir. Und wie geht's dir? Wirklich dieses Gebet der innigen Herzensgemeinschaft mit dem Vater. Das Gebet der Unterhaltung mit dem himmlischen Vater. Jesus praktizierte hörendes Gebet und sagte dann: Ich kann nichts tun, außer was ich vom Vater höre und was ich ihn tun sehe. Das hörende Gebet. Manchmal ist unser Problem, dass wir nicht aufhören zu reden. Und es ist so wichtig, dass wir auch mal hören beten, also zuhören im Gebet, weil der himmlische Vater möchte auch zu uns sprechen im Gebet. Er glaubte an übereinstimmendes Gebet und lehrte seine Jünger, dass wo zwei oder drei zusammen sind und sich eins sind in einer Sache, dass es ihnen gegeben wird, was auch immer sie für beten. Was für ein Segen, wenn dieses übereinstimmende Gebet in der Ehe und in der Familie praktiziert werden kann, in der Hausgruppe und in der Gebetsgruppe. Jesus hat gelehrt und geglaubt an das übereinstimmende Gebet. Jesus lehrte anbetendes Gebet und sagte, dass die Jünger so beten sollen: Dein Name werde geheiligt. Anbetung im Gebet. Auch das ist eine Ausdrucksweise von Gebet. Jesus praktizierte das segnende Gebet und lehrte seine Jünger zu segnen im Gebet. Jesus glaubte an das verborgene Gebet und sagte, dass der Vater, der in das Verborgene sieht, öffentlich antworten wird. Er hat auch mal gesagt, wenn du betest, dann geh mal in dein Zimmer, mach mal die Tür zu, lass mal alles hinter dir. Und der Vater, der in das Verborgene sieht, er wird öffentlich sich zu dir stellen und dein Gebet beantworten. Jesus praktizierte aber auch das öffentliche, zeugnishafte Gebet. Zum Beispiel, als er den Lazarus von den Toten erweckt hat, dann hat er öffentlich gebetet, damit der Vater verherrlicht wird durch das Wunder, das jetzt gerade durch dieses Gebet geschehen sollte. Er hat also auch öffentlich und zeugnishaft und mutig gebetet. Er praktizierte und lehrte das Gebet verbunden mit Fasten. Die 40 Tage Fasten und Gebet in der Wüste. Und dann hat Jesus auch an einer Stelle, als die Jünger zu ihm kamen und mit ihnen auch der Mann, der seinen mondsüchtigen Jungen zu den Jüngern brachte, damit sie ihn heilen, und sie konnten ihn nicht heilen. Und dann war die Frage, ja, was war los? Woran hat es denn jetzt gelegen? Und Jesus sagt dann, diese Art von Dämonisierung, unter der dieser Junge litt, fährt nur aus durch Fasten und Gebet. Und so hat Jesus nur ein Wort gesprochen und der Junge wurde befreit und geheilt. Die Jünger von Jesus kannten noch nicht diese Dimension des Fastens und Betens in Kombination. Jesus aber lebte das permanent. Deswegen konnte er auch vollmächtig in diese Situation hineinsprechen. Da gibt es noch viel zu entdecken. Und Fasten war zu der Zeit von Jesus, als er gelehrt hat, eine Normalität. Wenn du fastest, dann tu das so und so. Es war nicht die Frage, ob Christen auch mal fasten sollten, sondern wenn du das tust, dann tu es richtig. Ja? Also Gebet kombiniert und verbunden mit Fasten. Wir werden darüber sicherlich in Zukunft noch mehr auch hören und auch da von Gott hineingeführt werden. Er will uns erfreuen in dem Fasten und im Beten. Jesus lehrte über das Binden und Lösen im Gebet. Er sprach davon, dass uns die, als den Kindern Gottes die Autorität gegeben ist, im Einklang mit dem Willen Gottes, im Einklang mit dem Himmel, zu binden, die dämonischen Mächte und Kräfte, die zerstörerisch wirken, und zu lösen und freizusetzen, das, was Gott auf seinem Herzen hat. Also das bindende und lösende Gebet. Er glaubte an das kollektive Gebet der Gemeinde und sagte, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Nationen. Und das führt uns zu dem nächsten Punkt. Jesus glaubte an das internationale Gebet. Und es ist so ein Segen, wenn wir auch international als Gemeinde zusammenkommen. Wir sind ja eine Gemeinde mit Menschen aus mehr als 20 verschiedenen Nationen hier. Und wenn wir zusammen zum Gebet kommen, dann ist es so wichtig, dass wir Barrieren von Sprache und Kultur überwinden und zusammen beten. Manchmal mit Übersetzung, manchmal ohne Übersetzung, aber da liegt so ein Segen auf dem internationalen Gebet. Amen. Jesus hat gesagt, ein Gebetshaus für alle Nationen. Amen. Jesus glaubte an engelfreisetzendes Gebet. Er sagte, ich könnte den Vater bitten und er würde eine Legion von Engeln senden. Jesus glaubte daran. Und wenn wir beten, dann sendet Gott seine Engel. Die Engel sind die dienstbaren Geister, die von Gott gesandt sind zum Dienst für die Heiligen. Wenn wir beten, dann sendet Gott seine Engel. Amen. Glauben wir das? Jesus glaubte an das Ein-Stunden-Gebet und rief seine Jünger dazu auf. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Jesus glaubte an das wachende Gebet, das uns vor Versuchung bewahrt. Er hat seine Jünger gelehrt, wachsam zu sein im Gebet. Jesus betete für seine Verfolger und lehrte uns das auch. Jesus praktizierte das vergebende Gebet am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat auch uns gelehrt, zu vergeben im Gebet. Denken wir an das Vaterunser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus praktizierte das fluchbrechende Gebet und zerbrach die Macht des Feindes über dem Leben von Menschen und sprach das heilende Gebet. Wow. Schaut mal, wie viele Arten von Gebet und wie viele verschiedenste Situationen, in denen Jesus gebetet hat. Jesus lehrte seine Jünger, den Heiligen Geist zu erbitten. Er taufte mit dem Heiligen Geist und er selbst hat ganz bestimmt auch in Sprachen des Heiligen Geistes gebetet. Ja, wo steht denn das geschrieben? Glaubt ihr, dass Jesus uns zu etwas anleiten würde und uns etwas geben würde, uns etwas lehren würde, was er nicht selber praktiziert? Ich bin davon überzeugt, dass er am allermeisten gebetet hat im Heiligen Geist und in Sprachen. Er lehrt uns, dass wir den Vater bitten sollen und dass der Vater uns den Heiligen Geist gibt. Jesus lehrte das Gebet in endzeitlichen Katastrophen. Was tun wir in endzeitlichen Katastrophen, auf die wir zugehen? Beten. Jesus glaubte an das glaubensstärkende Gebet. Jesus erlebte das weinende Gebet. Bewegt von der Not der Menschen weinte er. Jesus praktizierte das Sterbegebet. Wo steht das? Am Kreuz. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Jesus betete beim Abendmahl, bei seiner Taufe, bei der Kindersegnung, bei der Aussendung seiner Jünger, bei seiner Himmelfahrt. Jesus betete bei jeder Situation. Amen. Das Gebet von Jesus ist so reich, so eine Fülle. Wir können so viel daraus lernen. Jesus betete das Wort Gottes und er zitierte die Verheißungen Gottes im Gebet. Das sollten wir auch neu entdecken. Und deswegen habe ich hinten an der Info eine Liste von 4 Seiten mit Verheißungen und Zusagen für verschiedene Nöte und Anliegen zusammengestellt und ausgedruckt und ausgelegt. Lasst uns das auch neu entdecken, dass wir Gottes Verheißung im Gebet beten. Wenn wir effektiv und kraftvoll beten wollen und ein powervolles Gebetsleben haben wollen, dann ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes auch kennen. Wir sollten anfangen, täglich im Wort Gottes uns zu bewegen, das Wort Gottes in uns aufzunehmen. Dazu möchte ich auch ermutigen, gleich von Anfang des Jahres täglich zu beten. Und da gibt es auch Bibellesepläne hinten am Infopunkt. Möchte ich auch dazu ermutigen. Also Jesus betete das Wort Gottes. Er betete um die Führung des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt noch der letzte Punkt. Aber es gibt noch so viel mehr. Das ist nur eine kleine Zusammenfassung, nur ein Ausschnitt. Jesus praktizierte das regenerierende Gebet. Er kam im Gebet zur Ruhe und manchmal nach einem vollen Tag, wo er so viel den Menschen gedient hat, dann war er nicht einfach nur ausgepowert und fiel um und fertig, sondern dann ging er zum Vater und er wurde erfrischt im Gebet. Wer braucht das? Amen. Haben wir gesehen, was für eine Fülle im Gebet. Jesus hatte also ein kraftvolles Gebetsleben. Können wir dazu Amen sagen?
Amen.
Und das wünschen wir auch, ein kraftvolles Gebetsleben. Ich bin davon schon inspiriert. So ein Gebetsleben möchte ich auch haben. Amen. Amen. Du auch?
Ja.
Ah, so ein paar wollen es, die anderen wissen noch nicht, was für einen Preis das kostet. Der Heilige Geist will uns doch dazu inspirieren. Du musst dich nicht dazu hinschleppen. Aber er möchte dir das schenken. Empfang das im Glauben. Was bewirkt das Gebet? Dieser Frage möchte ich nachgehen. Etwas, was bewirkt das Gebet? Es bewirkt etwas, was durch nichts anderes ersetzt werden kann. Unser ganzes Know-how, Können, unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten, unsere Organisation, unsere guten Programme werden niemals Gebet ersetzen. Gebet kann durch nichts ersetzt werden. Unsere Erfahrung, unsere Routine, auch gerade wenn man schon länger mit Jesus unterwegs ist. Und ich bin schon seit 20 Jahren immer wieder am Predigen und im geistlichen Dienst und so weiter. Und schon mit der Muttermilch habe ich den christlichen Glauben aufgesogen. Aber die ganze Routine und die ganze Erfahrung, ich bin in dritter Generation Prediger, alles das hilft nicht. Es muss im Gebet persönlich empfangen werden. Amen. Gebet kann also durch nichts anderes ersetzt werden. Wer es glaubt, sagt Amen. Gebet, was bewirkt Gebet? Etwas, was Gott durch deine Hand geschehen lassen will. Hört mir bitte gut zu. Gebet ist nicht nur etwas, was wir dann tun und dann hat das nichts mehr mit uns zu tun. Nein, durch Gebet werden wir ganz oft selbst zu einer Antwort Gottes auf unsere Gebete. Schaut mal, Jesus hat zum Beispiel zu seinen Jüngern gesagt, die Ernte ist reif, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass der Arbeiter sende in seine Ernte. Die Jünger fangen an zu beten und was passiert? Er sendet genau sie. Es funktioniert nämlich nicht so im Gebet, Herr, hier bin ich, sende irgendjemand anders, sende meinen Pastor. Wisst ihr was? Wenn wir beten, dann nimmt der Geist Gottes uns selber damit hinein und dann beginnen wir so zu beten, wie Jesaja gebetet hat. Herr, hier bin ich, sende mich. Ja? Im Gebet empfangen wir dann auch etwas und dann lassen wir uns senden und Gott möchte etwas durch unsere Hand geschehen lassen. Im geistlichen Sinne, im geistlichen Dienst, aber auch in den ganz praktischen Dingen am Arbeitsplatz. Fang doch mal an zu beten, dass Gott dir technische Lösungen gibt für Problemstellungen, die da sind am Arbeitsplatz. Fang doch mal an dafür zu beten, dass Gott durch dich Beziehungsstörungen, die da sind unter den Kollegen, lösen möge. Gott wird dich gebrauchen, auch als Antwort auf deine Gebete. Du wirst durch die Verbindung mit Gottes Geist göttliche Weisheit anzapfen. Und du wirst übernatürliche Lösungen von Gott empfangen. Amen. Also, was bewirkt Gott durch das Gebet? Etwas, was er durch deine Hand geschehen lassen will. Jesus hat auch mal gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sollten viel mehr bitten im Gebet und dann werden wir göttliche Antworten und göttliche Lösungen auch haben. Und dann sagt er weiter, und ihr bittet und habt doch nicht, weil ihr nicht das wollt, was gut ist, sondern selbstsüchtige Wünsche pflegt. Also da geht es auch um die richtigen Motive, mit der richtigen Herzenshaltung das zu tun. Jesus will etwas durch deine Hand, durch dich freisetzen. Amen? Amen. Seid ihr noch aufnahmefähig?
Ja.
Was geschieht durch Gebet? Etwas, wovor sich der Teufel fürchtet. Satan hat Angst vor dem Gebet der Heiligen. Wenn ich Satan wäre, ich bin's nicht, Halleluja, wenn ich Satan wäre, ich würde alles dafür tun, damit die Christen, damit die Kinder Gottes bloß nicht beten. Er weiß, dass wenn Gottes Volk aufsteht im Gebet, dass sie durch Buße und Fürbitte für ihre Familien, für ihre Städte eine Bewegung des Heiligen Geistes und eine geistliche Erweckung hervorbringen werden. Er fürchtet das Gebet wie sonst nichts anderes. Er weiß, dass wenn wir wirklich für das Reich Gottes beten, dass das Reich Gottes dann durchbricht und Wirklichkeit wird in unserer Mitte. Er weiß, dass wenn wirklich der Heilige Geist ausgegossen wird als Antwort auf unsere Gebete hin, dass er dann verloren hat, dass es dann wirklich endgültig vorbei mit ihm ist. Satan weiß, dass die Kinder Gottes mündig werden, wenn sie beten und wenn sie mündig werden durch ihre Gebete, durch ihre Kommunikation, durch ihre Beziehung mit Gott, durch das Wort Gottes, das sie in sich aufnehmen, dann werden sie anfangen, vollmächtig zu handeln, in den Gaben des Heiligen Geistes zu operieren. Und davor fürchtet er sich. Er weiß, dass er verloren hat und sein Einfluss gebrochen ist, wenn die Kinder Gottes beten und handeln. Das bewirkt Gebet. Und ein letztes Gebet setzt Gottes Wirksamkeit, Gottes Kraft und Gottes Herrlichkeit frei. Wollen wir das nicht alle sehen? Dass Gottes Herrlichkeit, dass Gottes Wirksamkeit, dass seine Kraft freigesetzt wird. Es geschieht durch Gebet. Amen. Nun, was bedeutet diese Tatsache? Was bedeutet diese Tatsache für uns? Die Tatsache, dass Gebet so eine Kraft hat. Erstens, der Teufel wird alles dafür tun, das Gebet zu verhindern, wie ich das soeben schon gesagt habe. Wie tut er das? Er versucht, dir deine Zeit zu klauen. Er versucht, dich abzulenken durch irgendwelche Dinge, durch Fernsehen, durch Computer, durch soziale Medien. Und ehe du dich versehen hast, sind 2-3 Stunden vergangen. Ja, jetzt bin ich auch zu müde zum Beten, jetzt kann ich nur noch schlafen gehen. Er versucht alles dafür zu tun, um uns zu berauben. Er ist gekommen, um zu stehlen. Er beraubt uns unserer Zeit. Er beraubt uns auch unserer Lust zum Gebet. Da müssen wir uns immer wieder auch aufmachen und diese Lust und die Freude am Gebet vom himmlischen Vater empfangen. Er bringt verschiedenste Ablenkungen. Und was er noch tut? Er bringt Zweifel. Dass er dich hinführt an eine Situation, wo du doch gebetet und erwartet hast von Gott und es ist nichts geschehen. Da, wo du ein Gebet erlebt hast, was nicht beantwortet wurde von Gott und du weißt vielleicht auch nicht warum, aber du bleibst da einfach stecken und du zweifelst an Gott, du zweifelst an der Kraft des Gebets, das ist, was der Teufel versucht zu machen. Weil dann schaust du nicht mehr nach vorne, sondern du bist dann stecken geblieben. Er schickt Krisen und Krankheiten bis hin zum Burnout, bis du flach liegst und mutlos bist. Das ist seine Strategie. Wir sollten seine Strategie kennen, wir müssen ihn durchschauen. Weil wenn wir ihn durchschauen, ja, dann können wir was damit machen. Dann können wir Gott um seine Hilfe bitten. Was bedeutet diese Tatsache noch? Zweitens, du musst unbedingt in das kraftvolle Gebetsleben reinfinden. Ich glaube, das ist nicht nur ein Angebot, das ist nicht nur eine Möglichkeit, eine Option, sondern das ist etwas, was wir unbedingt brauchen, um überhaupt bestehen zu können. Aus dem Gebet kommt die Kraft und die Leichtigkeit, die wir brauchen im Leben. Du musst also unbedingt in das kraftvolle Gebetsleben reinfinden. Ganz besonders in der Endzeit, wo viele Verwirrungen, wo viele Irrlehren, wo viele Katastrophen und Nöte geschehen, ist es so wichtig, dass du reinfindest und auch so deinen besonderen Zugang zum Gebet findest. Und wir haben gerade gehört, es gibt so viele verschiedene Zugänge und Möglichkeiten und Arten des Gebets und Situationen, in denen du beten kannst. Und auch wenn du einen Zugang zum Gebet gefunden hast, dann kann es sein, dass diese Quelle auch versiegt, weil Gott nicht möchte, dass du nur den einen Zugang zum Gebet hast. Wenn du das schweigende und stille Gebet gelernt hast, preis den Herrn, ich muss es noch lernen. Dann ist es für dich vielleicht dran, das kraftvolle, beständige und ausharrende Gebet zu lernen. Amen. Und vielleicht auch das Binden und Lösen im Gebet. Oder ist es für dich dran, das regenerierende Gebet wieder zu entdecken und so weiter. Es gibt so viele Arten und es ist so wichtig, dass wir reinfinden in ein kraftvolles Gebetsleben. Erkennst du, dass es nicht nur nebensächlich, nicht nur optional, nicht nur so ein Zusatz ist, sondern dass es ein Grundbedürfnis deiner Seele ist, das Gebet. Erkennst du das? Also ich sehe das. Immer mehr wird mir das klar. Und ja, ich möchte da reinfinden. Willst du den Entschluss fassen, dem Gebet Priorität Nummer 1 in deinem Leben zu geben? Das hat auch was mit Entschluss zu tun. Gott kommt natürlich. Und er kommt mit dem Geist des Gebets. Aber es braucht auch unsere Partnerschaft da drin, unseren Entschluss. Und dann kommen wir auch schon zu dem dritten Punkt. Was bedeutet diese Tatsache? Ergreife die Hilfe Gottes zu einem starken Gebetsleben. Der himmlische Vater möchte dir so gerne dabei helfen. Er ist da für dich. Er wird dich im Gebet, wenn du zu ihm kommst, auf seinen Schoß nehmen. Er wird deine Gebete beantworten. Er ist da für dich. Jesus Christus ist der große Beter und er hat gebetet und gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Vom Himmel her betet er für dich, dass du in ein kraftvolles Gebetsleben hineinfindest. Amen. Amen. Es ist nicht wunderbar. Uns ist der Heilige Geist gegeben, der göttliche Beistand, der in uns wohnt, der uns vertritt mit unaussprechlichen Seufzern manchmal, wenn wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, wo wir anfangen und wo wir aufhören sollen. Wir haben den Beistand des Heiligen Geistes, der uns auch in alle Wahrheit führt, der uns das Zukünftige offenbaren möchte. Wie wunderbar. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist stehen dir bei, um dir zu helfen, in ein kraftvolles Gebetsleben hineinzufinden. Was noch? Die Bibel ist uns gegeben, damit wir in ein kraftvolles Gebetsleben hineinfinden. Die Verheißungen und Zusagen Gottes sind uns gegeben, damit wir da hineinfinden. Es ist uns alles gegeben. Und was noch? Uns ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinde gegeben. Dann nutzt doch mal diese Möglichkeit und komm am Dienstag um 9 Uhr hier zum Gebet. Oder am Donnerstag um 19.30 Uhr zum Gebet. Gott hat uns Gemeinde gegeben. In den Hausgruppen wird zusammen, miteinander, füreinander gebetet. In unseren Gottesdiensten, in unseren Anbetungsabenden, die wir einmal im Monat am Freitag haben. Nutze diese Möglichkeit. Wenn du erkannt hast, wie sehr du das brauchst, dann ist alles für dich da. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die Gemeinde, das Wort Gottes. Nutze diese Möglichkeit. Amen. Und jetzt zum Schluss möchte ich uns einladen. Wer sagt, ja, das brauche ich. Das brauche ich. Ich will ein kraftvolles Gebetsleben führen. Ich will da hineinfinden. Auch das ist eine Ablenkung. Bitte schaut da nicht hin. Gott möchte uns da wirklich hineinhelfen. Seid ihr noch da?
Ja.
Lobpreisteam, kommt bitte nach vorne. Gott will den Geist des Gebets auf uns ausgießen. Ich wollte eigentlich noch einige Zeugnisse und Beispiele bringen, wo ich das so erlebt habe. Aber diese Erfahrung dürft ihr selber machen. Amen. Jetzt glaube ich, dass Gott uns da hineinhelfen möchte, indem wir eine Antwort Gott geben und sagen, ja, Herr, ich erkenne, ich brauche ein kraftvolles Gebetsleben. Hilf du mir dabei. Dann hat Gott in seinem Wort eine Verheißung gegeben, dass er den Geist der Gnade und des Gebets uns schenken möchte. Und das ist, was Gott gerade jetzt tun möchte. Lasst all diese Ablenkungen. Komm jetzt zu Gott und empfange diese Inspiration zum Gebet durch den Heiligen Geist. Zacharia 12, Vers 10. Dann gieße ich einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen Davids und über die Bewohner Jerusalems aus. Nachkommen Davids steht für Menschen, die wie David nach dem Herrn gesucht haben. Für die Gläubigen. Und die Bewohner Jerusalems steht für Gemeinde. Gott möchte uns als Gemeinde, uns, den Nachkommen Davids, uns, die wir uns ausstrecken nach ihm und nach der Fülle seines Geistes, die Sehnsucht nach ihm haben, denen alles andere halb so wichtig ist und die Gebet zur Priorität Nummer eins machen, die den Herrn suchen von ganzem Herzen. Uns möchte er das schenken. Er möchte den Geist der Gnade und des Gebets ausgießt über uns, in unsere Herzen hineingeben. Amen. Sehnst du dich danach? Dann lass uns aufstehen, jetzt im Gebet und in der Anbetung, und lass uns empfangen diesen Geist der Gnade und des Gebets.